Herzlich willkommen in der Luitgeri-Kirche. Wenn es einen Wettbewerb geben würde, der lautet, welcher Sonntag hat den schönsten Namen? Der heutige Sonntag, er wäre ein heißer Anwärter darauf. Quasi modo geniti. Das passt gerade so in die Spalte des Buches, in die wir immer die Gottesdienste eintragen. Quasi modo geniti. Das bedeutet auf Deutsch, wie die Neugeborenen. Wie die Neugeborenen. Ein Gefühl, was ihren Gemütszustand beschreibt. Fühlen Sie sich heute, den ersten Sonntag nach Ostern, wie neugeboren? In der alten Kirche hat dieser Sonntag eine feste Tradition oder einen festen Sitz in der Tradition. Damals wurden ja zumeist in der Osternacht die Menschen getauft. Und sie durften dann eine Woche lang das Taufgewand tragen und es dann feierlich im Gottesdienst quasi modo geniti ablegen. Eine Woche ist seit Ostern vergangen. Wie war Ihr Osterfest? Und vor allem, was bleibt von diesem Osterfest? Wie hat sich die Welt durch Ostern verändert? Eine Frage, der die Predigt auch auf den Grund gehen möchte. Wir sind am Abend zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern. Und eine kleine Ansage möchte ich noch machen, weil ich zum ersten Mal in dieser Kirche auf jeden Fall Liturgie singen werde. Und da wir heute in der Orthodoxie Ostern feiern, singen wir ein ukrainisches Kyrie. Wenn die Orgel spielt, kennen Sie es ganz sicher. Und wir singen ein Lobgesang, das Laudate Omnes Gentes aus dem Tesee, mit einem etwas anderen Text. Der Text lautet, lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Ich singe es einmal vor, dann haben wir alles im Ohr. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen. Wir nehmen das orangene Freitöneheft und singen die Nummer 21.
Thank you.
Lasst uns beten mit Worten des 116. Psalms. Ich beginne und bitte Sie, die eingerückten Verse zu sprechen. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes.
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, mein Fuß vom Leiden.
Ich werde wandeln vor dem Herr im Lande der Lebendigen.
Wie soll ich die Erde vergelten, alle seine Wohltat, die er an mir tut?
Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen.
Hier will ich und des Herrn Namen anrufen.
Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen, vor allem seinen Volk.
In den Vorhöfen am Hause des Herrn, in dir, in unserer Welt. Halleluja.
Amen. Ewiger Gott im Himmel, du Schöpfer der Erde. Die Tage werden länger, die Sonne heller. Mächtig ist dein Wille zum Leben. Die ganze Schöpfung spricht von dir. Oft hören wir das nicht. Vergib uns, wir rufen zu dir. Auferstandener Christus, das Licht von Ostern scheint noch herüber. Über Tod und Sünde hast du gesiegt. Das Böse und die Finsternis hast du bezwungen. Oft sehen wir das nicht. Vergib uns, wir rufen zu dir. Lebendiger Geist des Vaters und des Sohnes. Du leuchtest hinein in deiner Kirche. Du zeigst uns den Weg, gibst Orientierung und Halt. Oft glauben wir das nicht. Vergib uns, wir rufen zu dir. Jesus Christus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. Darum, lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. Gott des Lebens, wir kommen heute Abend zu dir mit unseren Fragen und Sorgen, mit Dingen, die uns belasten und schwerfallen, aber auch mit Dingen, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir bitten dich, schenke uns Augen, die recht sehen, Hände, die begreifen und Finger, die den Sieg des Lebens ertasten. Wir bitten dich, hilf uns, dir zu vertrauen, wehre unserem Zweifel und lass uns trotz allem glauben. Dies bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen.
Neugeboren sind wir, auferstanden schon jetzt. Das ist so groß. Ich brauche Hilfe, um daran zu glauben. Jesus weiß das. Ich lese Worte aus dem Johannesevangelium. Es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehört zum Kreise der 12. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln und an seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie berühren, und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Leg deinen Finger hinein und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete: Mein Herr, mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Und nun lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich ist mit dem Teil, den wir gerade gehört haben, alles gesagt, was im Johannesevangelium gesagt werden sollte. Jedenfalls muten die letzten Verse, die kurz danach im 20. Kapitel geschrieben werden, so an. Da heißt es nämlich: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Man könnte also das Johannesevangelium zuschlagen und sagen, gut, alles gesagt, Jesus ist wieder da bei seinen Jüngern. Aber es geht noch weiter. Wie so häufig, wenn wir denken, es ist vorbei, geht's noch ein Stück weiter. Karfreitag war die ganze herrliche Geschichte mit Jesus am Ende. So fühlt es sich jedenfalls für alle Beteiligten an. Heute gibt es viele, und es gibt sie schon seit Hunderten von Jahren, die sagen, die ganze Kirche wäre allmählich am Ende. Es sehe jedenfalls danach aus und fühle sich so an. Trotzdem, das Evangelium geht mit dem 21. Kapitel weiter. Auf Karfreitag folgt Ostern, und mit der Kirche, wir werden ja sehen, wie es mit ihr am Ende aussieht. Wir befinden uns jetzt in dem Textabschnitt, den ich gleich vorlese, da, wo alles anfing, am See Genezareth. Wir befinden uns da, wo Jesus gelebt und gewirkt hat in der größten Zeit seines Lebens. Alles wie vorher? Nein, dieses Mal hören wir die Geschichte am See Genezareth unter der Bedingung, dass Ostern stattgefunden hat. Die Welt hat sich versammelt. Ich lese mal aus dem 21. Kapitel. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war am See von Genezareth und geschah so. Es waren dort beieinander Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei weitere Jünger. Simon sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz doch an der anderen Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und esst. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war jetzt schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Schon wieder ist eine Woche vorbei. Der erste Sonntag nach Ostern. Der Alltag hat mich wieder. Die Ostereier wurden gesammelt. Die Familie ist wieder zu Hause. Die Ferien sind vorbei. Die Konfirmandinnen sind wieder in der Schule. Die ersten Abi-Klausuren wurden geschrieben. Die Nachrichten des Krieges und die Diskussion über die schweren Waffen ist wieder das Erste, mit dem wir den Tag beginnen und das Letzte, mit dem wir aufhören. Schon wieder eine Woche, die dahin ging. Der Alltag hat mich wieder. Der Alltag der Weltgeschichte hat mich bzw. uns seit Jahrtausenden wieder im Griff. Das wirkliche Ostern liegt jetzt ja schon fast 2000 Jahre hinter uns, also entschieden sehr lange. Und nun? Die alten Fehler, die alten Fallen, die alten Oberflächlichkeiten. Na klar, nicht nur Betrübnis, sondern auch Glück, Liebe und Zufriedenheit. Tiefer Glaube, große Gestalten, hinreißende Kunst. All das. Eigentlich, so kann ich es heute ja mal ohne große Übertreibung sagen, sollte doch mit Ostern die ganz große Verwandlung der Welt beginnen. So war es von Jesus angekündigt worden oder zumindest in Aussicht gestellt worden. Überwindung des Todes durch das Leben. Allmählicher Erkenntniszuwachs darüber, was Leben eigentlich bedeutet und was Gottes Gegenwart bewirkt. Solche großen Erwartungen waren eigentlich angebracht. Schaut man jetzt auf das, was wir seitdem getan haben und gelassen haben, was wir denken und sagen, was wir bewirken und verstehen, ich glaube, dann kann man mit Fug und Recht ernste Fragen bekommen. Stimmt das alles? Stimmt das alles noch? Hat es jemals gestimmt? War es nicht ein paar Nummern zu groß, was Jesus da angekündigt hat, zu wuchtig? Müssen wir Christinnen und Christen nicht viel lieber kleinere Brötchen backen? Solche oder ähnliche Gedanken mögen vielleicht auch den 7 jungen Männern am See Genezareth durch den Kopf gegangen sein. Abgestürzt sind sie aus den spirituellen Höhenflügen. Sie finden sich im Alltag wieder, den sie doch gerade wegen der großen Hoffnung an Jesus und den großen Erwartungen verlassen hatten. Da sind sie wieder, am alten Platz, auch irgendwie in alter Formation und finden sich nicht zurecht. Alles ein Traum, eine von diesen Selbstüberlistungen, mit denen man sich die Welt und das Leben, sogar das eigene Dasein schönredet, hochschreibt oder aufbläst, wäre ja nicht das erste Mal. Wir sehen einen Blues am See Genezareth. Nach allem, was vorher abgelaufen ist, große Erlebnisse haben nur eine kurze existenzielle Halbwertszeit, wenn die Welt darum die gleiche bleibt. Und nun? Alles wie vorher? Was bleibt von den ganzen Abenteuern, die sie mit Jesus erlebt haben? Was bleibt von der Heilung? Was bleibt von den Wundern? Was bleibt davon, wie Jesus vom Reich Gottes gepredigt hat? Was soll man nun machen? Petrus macht den Anfang. Eigentlich wird Petrus im gesamten Johannesevangelium sehr gering behandelt. Es ist immer der Jünger, den Jesus besonders liebte, der im Vordergrund steht. Aber jetzt an dieser Stelle, kurz vor knapp am Ende, übernimmt er die Initiative. Und er macht da weiter, wo Jesus aufgehört hat. Ich gehe fischen, sagt er. Und er steigt ins Boot. Vielleicht fällt den anderen auch nichts anderes ein. Auf jeden Fall folgen sie ihm nach. Das ist ja manchmal so, wenn einer vorausgeht, folgen die anderen. Und irgendwie hatten sie diese Situation mit dem Fischen doch schon mal. Damals, bevor sie in Jerusalem waren, bevor sie Jesus kennengelernt hatten, vor dem ganzen Weg, den sie mit Jesus gegangen sind, als man den Himmel schier auf der Erde erleben konnte. Ist irgendwie lange her, war eine ganz andere Stimmung. Aber es ist geschehen und das Erlebte kann einem nicht genommen werden. Und jetzt wieder herumcruisen, herumfahren auf dem See, Fische fangen. Mal erfolgreich, mal vergeblich, heute vergeblich. Es wird schon morgen. Morgen ein neuer Tag, sagt sich Petrus vielleicht, ich werde wieder hinausfahren. Ich werde wieder das Vertrauen in die Nähe und Gegenwart von Jesus ausprobieren. Und als er das gerade beschließt, so stelle ich es mir vor, als er das gerade denkt, da erscheint auf der anderen Seite des Sees ein unbekannter Mann. Der sagt auch noch ganz dreist, wo man das Netz auswerfen soll. Ich glaube, ich wäre ein bisschen beleidigt gewesen als Fischer, dass da jemand anders sagt, das macht's doch so. Naja, auch hier wiederholt sich das, was wir vorher schon mal gelesen haben, bevor Ostern war. Auch hier wiederholt sich die vorösterliche Erzählung. Es dauert ein wenig, aber dann erkennen sie, beziehungsweise erst einmal der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, der erkennt, dass dieser Unbekannte Jesus selbst ist. Petrus ist so euphorisch, dass er kurzerhand ins Wasser springt und zu Jesus ans Ufer schwimmt. Am Ufer angekommen, essen die Jünger und Jesus gemeinsam. Unser Textabschnitt, er endet. Und wenn wir jetzt was machen, was eigentlich verboten ist, nämlich den Predigtext ein bisschen verlängern, dann lesen wir, wie Petrus, der Jesus ja dreimal verleugnet hat, von Jesus gefragt wird, ob er ihn noch lieb hat und ob er, Petrus, sich um Jesu Schäflein kümmern kann. Petrus erneuert die Zusage an Jesus. Und Jesus gibt Petrus die Möglichkeit, auch von seiner Seite aus die Treue wieder zuzusagen. Was sagt mir dieser Text oder was sagt mir dieser gesamte Textabschnitt? Drei Dinge möchte ich vielleicht zum Ende herausstellen. Erstens, ja, wir sind wieder im Alltag. Ostern ist vorbei und es scheint, wenn wir so auf die Welt gucken, als wäre alles wie vorher. Vergleichbar wie Petrus, der sich nach Ostern wieder im Alltag befindet und seiner alten Profession nachgeht und nach alledem, was er mit Jesus erlebt hat, scheinbar wieder am Anfang steht, als wäre dieses ganze große Abenteuer nicht gewesen. Und in diesem grauen Alltag erscheint plötzlich wieder der Unbekannte. Später, nicht sofort, später stellt sich heraus, dass das Jesus war. Das ist Ostern. Und das kann in deinem Leben und in meinem Leben, das kann in unserem Leben geschehen. Die Welt hat sich durch Ostern verändert. Und zweitens darum, trau dich. Wirf dein Netz wieder aus. Es wird Tage geben, da fängst du nichts. Aber es wird der Tag kommen, da wird es voll sein. 153 große Fische warten auf dich. Und drittens, und deswegen habe ich den Abschnitt von Petrus' Verleugnung auch mit reingenommen. Petrus hat Jesus verleugnet. Er empfindet das, glaube ich, als tiefen Verrat an seinen Freund. Und vielleicht gibt es Momente auch in ihrem Leben, bei denen sie sich so wie Petrus fühlen. Jesus kommt wieder zu Petrus und stellt ihm eine Frage, die er dreimal wiederholt. Genauso wie Petrus vorher Jesus dreimal verleugnet hat, wird er jetzt dreimal die Frage gestellt bekommen, liebst du mich noch? Jesus kommt zu Petrus. Das ist die erste Frage, die er stellt. Es ist keine Aussage. Es ist kein, ich bin beleidigt, weil du mich verraten hast. Es ist auch nicht die Frage, warum hast du das getan? Sondern einfach nur die Frage, liebst du mich noch? Er fällt kein Urteil. Und als Petrus dies bejaht, dann ist alles, was vorher war, vergessen. Ein Neuanfang ist da. Es ist Ostern geworden. Fast schon 2000 Jahre her, aber es geschieht doch immer wieder. Und es wird immer wieder geschehen. Amen. Lasst uns das Osterlied aus dem Gesangbuch singen, die Nummer 116, die Strophe 1 bis 4.
Es gibt noch einige Mitteilungen an die Gemeinde. Wir danken Frau Löhring-Broas für die musikalische Begleitung im Gottesdienst. Die Kollekte an den Gottesdiensten in der Karwoche und an den Osterfeiertagen betrug 353,41 €. Wir danken für eine Spende bei einem Besuch zur goldenen Hochzeit in Höhe von 20 €. Die Kollekte anlässlich der Trauerfeier von Johann Schröder betrug 185,20 €. Die heutige Kollekte ist bestimmt für den Sprengel Ostfriesland-Ems. Ehrenamtliche Arbeit verstärkt die Gemeinden und bringt der evangelischen Kirche ein Gesicht. Der Sprengel Hannover unterstützt Kirchengemeinden und Kirchenkreise, die mit Initiativen und Projekten ehrenamtliches Handeln wertschätzen, fördern und ausbauen und so für missionarischen Aufbruch sorgen. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag. Der Gottesdienst findet am 1.5. um 10 Uhr statt und wird von Lektorin Hermine Elsner und dem Frauentreff der Kirchengemeinde Hesel vorbereitet. Wir freuen uns auf diesen besonderen Gottesdienst und laden herzlich dazu ein. Mögen Worte aus dem 1. Petrusbrief Sie in der kommenden Woche begleiten. Gelobt sei Gott, der Vater, unseren Herr Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir singen aus dem Liederheft 112 Anker in der Zeit.
Wenn Sie noch ein wenig stehen können, würde ich mich freuen, wenn wir den restlichen Teil für Fürbitte, Vater Unser und auch für das Lied aus dem orangenen Freitönerheft, die Nummer 190, stehen könnten. Das Fürbittgebet ist heute ein wenig anders. Sie kennen es vielleicht aus den Friedensgebeten, die wir hier in der Ludgeri-Kirche gefeiert haben. Wenn es heißt eine, ein Er, ist jemand von Ihnen gefragt. Wenn es heißt alle, dann sind wir alle. So lasst uns gemeinsam Fürbitte halten.
Auferstandener Gott, du hast den Tod überwunden. Beten wir. Und doch sterben Menschen jeden Tag. An jedem Grab neu die Frage. Warum jetzt? Warum dieser Mensch?
Stricke des Todes hatten mich umfangen. Des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not.
Siegreicher Gott, du hast dem Tod den Stachel genommen, hören wir. Und doch sterben die Menschen in Häusern und auf den Straßen. Auf jedem Schlachtfeld neu der Schrein. Warum so viele? Warum immer noch?
Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich.
Verwundeter Gott, du bist im Dunkel, glauben wir. Du kennst die Nacht und den Tod. Schenk uns das Gefühl, du bist da. Jetzt, genau jetzt. Sei mit den Kranken, den Sterbenden eingeschlossen. Höre sie.
Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Denn er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen.
Gott, du lässt dich berühren, ohnmächtig und im Schmerz. Halte unsere Seelen, hilf uns glauben, hoffen, lieben über den Tod hinaus.
Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Amen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Yeah.
Und so geht nun in diesen Abend, in diese Nacht, in die neue Woche mit der Kraft des Himmlischen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.